Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Für die erste und auch die zweite Corona-Welle war der Wildtyp des Virus verantwortlich. Für die jetzige dritte Welle sind es zum Teil schon die neuen Virusmutationen. Allen voran die britische Variante B.1.1.7. Sobald man so eine Variante kennt, kann man sie gut mit speziellen PCR-Tests feststellen. Aber um neue, vielleicht noch problematischere Varianten aufzuspüren, braucht es die Sequenzierung des kompletten Virusgenoms. Das wird in Deutschland inzwischen bei 5-10% aller Proben gemacht. Baden-Württemberg will noch einen Schritt weiter gehen und wirklich alle positiven Corona-Proben sequenzieren. Das Projekt läuft seit ein paar Wochen und mein Kollege Volkert Wildermuth beobachtet es. Volkert, wie weit ist dieses Projekt denn schon gediehen?
Ja, so bei 100% sind sie noch nicht angekommen, aber man hat wirklich die Ärmel hochgekrempelt und es wird sicher sehr viel mehr sequenziert als anderswo. Warum man die 100% noch nicht erreicht hat? Erstens gibt nicht jede positive Probe auch wirklich genug Material her für eine Sequenzierung. Zweitens ist die Logistik aufwendig. Da müssen ja nicht nur die großen Forschungseinrichtungen ran. Da sind auch viele Privatlabore angesprochen. Und das führt auch schon zur dritten Herausforderung, der Datenbank. Hier sollen ja nicht nur die Sequenzen selber eingestellt werden, sondern zusätzlich Daten wie das Geschlecht, das Alter, nach Möglichkeit die Postleitzahl, idealerweise noch weitere Informationen. Und da muss der Datenschutz einfach stimmen. Und wie ich so höre, hat dieser Aspekt doch viel Zeit gekostet. Aber aktuell werden in Baden-Württemberg um die 1500 Genome in der Woche sequenziert. Und das ist schon wirklich ordentlich.
Das sind also jede Menge Daten. Aber was wollen die Forscher denn mit all diesen Daten anfangen?
Die gehen erstmal ins Robert-Koch-Institut und von da in die internationalen Datenbanken. Und das ist auch schon das Wichtigste im ersten Schritt, hat mir Professor Hans-Georg Kreuzlich vom Uniklinikum Heidelberg gesagt. Es geht erstmal darum, möglichst viele SARS-CoV-2-Genome zur Verfügung zu stellen, um die Evolution des Virus zu verstehen. Deutschland ist ein reiches Land, hätte da bislang noch nicht genug beigetragen. Dann werden die einzelnen Genome natürlich verglichen mit dem Wuhan-Virus und da findet man immer wieder Abweichungen. Das ist nicht überraschend, Veränderungen gehört zum Geschäftsmodell von Viren. Die Frage ist, sind diese Veränderungen relevant? Und da gucken die Forscher vor allem, breitet sich so eine Kombination von Mutationen aus?
Ist denn sowas schon aufgetreten, also so eine Kombination von Veränderungen in diesem Sequenzierprojekt?
Genau, tatsächlich fanden sich in 4-5 Dörfern eine Häufung, die war bereits in den Datenbanken verzeichnet, aber schien damals eine Sackgasse für das Virus zu sein. Jetzt im Rhein-Neckar-Gebiet nahm das aber Fahrt auf und diese Information geht jetzt an die Gesundheitsämter, da versucht man nachzuforschen, gab es da vielleicht ein Superspreading-Event, also diese Genomsequenzen helfen, Ansteckungswege nachzuvollziehen und parallel hat man eine der Proben aufgetaut und geguckt, können das die Impfstoffe erkennen und im Moment sieht es aus, als ob diese Variante nicht für zusätzliche Probleme sorgt.
Jetzt gibt es ja diese Variante. Es gibt auch noch welche aus Kalifornien, aus New York, aus Indien. Da wird oft Alarm geschlagen. Ist das denn berechtigt oder kann man sagen, wann es berechtigt ist?
Ja, es wird viel sequenziert und dann fällt natürlich auch viel auf und da muss man einfach gelassen bleiben und gucken, breitet sich diese spezielle Variante schneller aus? Das war in New York der Fall, das ist bei B.1.1.7 ganz offensichtlich der Fall. Aber für die politischen Reaktionen sind diese genetischen Details gar nicht so entscheidend. Da geht es immer darum, Kontakte zu reduzieren, zu impfen und zwar umso effektiver, je flotter so eine Variante unterwegs ist. Wenn die nur irgendwo isoliert mal auffällt, dann ist das praktisch nie ein Problem.
Reicht es denn dann nicht, nur 5-10% der Proben zufällig zu sequenzieren, wie es die Bundesregierung angeordnet hat, wenn man sowieso nicht jede von diesen Varianten finden muss?
Genau, also für die epidemiologische Überwachung ist dieser Wert von 5-10% der Proben sehr sinnvoll. Da sieht man, was bei uns so passiert. In Baden-Württemberg hofft man, einerseits mit den 100% die regionale Entwicklung besser im Detail zu verstehen und vor allem die Ansteckungsnetzwerke zu erforschen. Da liegt der Mehrwert dieses Projekts. Aber Hans-Georg Kreuzlich sagt auch, wenn man das 3-4 Monate gemacht hat, dann hat man einen guten Überblick, dann hat man eine Basis und dann kann man auch wieder zurückfahren. Also die anderen Bundesländer, die verpassen keine entscheidenden Gesundheitsinformationen, aber diese Daten aus Baden-Württemberg, die werden helfen, die Dynamik des Virus zu verstehen und so auch die bundesweiten Genomdaten besser zu interpretieren.
Wie lange soll das Projekt denn noch gehen?
Also im Moment ist es erstmal für die nächsten Monate finanziert und die baden-württembergische Wissenschaftsministerin ist ganz begeistert. Also es sieht so aus, am Geld wird es nicht scheitern, sondern es wird dann wirklich ankommen, wie lange wird noch wissenschaftlicher Mehrwert produziert.
Wunderbar. Volkert Wildermuth war das über die Genomsequenzierung in Baden-Württemberg.